Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Maximilian Schönherr und diesen Themen.
Hackback. Die Stiftung Neue Verantwortung und der Chaos Computer Club diskutieren in Berlin die Rechtmäßigkeit und Sinnhaftigkeit digitaler Gegenangriffe. Nichts Genaues weiß man nicht. Wissenschaftler auf der Internationalen Konferenz über das Web und soziale Medien in München bezweifeln die Stichhaltigkeit von Studien über soziales Verhalten in der digital vernetzten Welt. Neue Cluster braucht die Autoindustrie. Pre-Crash-Tests und passive Sicherheit auf der Autosicherheitskonferenz in Eindhoven. Und das digitale Logbuch. Kreisverkehr.
Wenn jemand Sie mit einer Axt angreift und auf Sie einhackt, haben Sie mehrere Möglichkeiten zu reagieren. Wenn Sie zum Beispiel zufällig gerade ein Beil mit sich führen, hacken Sie eben zurück. In der Welt der IT nennt sich dieser unangenehme Vorgang Hackback. Stellen Sie sich vor, die Axt trifft Sie von hinten. Sie können sich gerade noch umdrehen, sehen aber niemanden oder Sie sehen 10 Leute. Gegen wen hacken Sie zurück? Das ist das zentrale Problem bei digitaler Kriegsführung. Man weiß nicht, woher der Angreifer kommt. Ganz abgesehen davon, ob es gesetzeskonform ist, so vage Gegenschläge überhaupt auszuführen. Jan Rähm war diese Woche auf einem Arbeitstreffen der Stiftung Neue Verantwortung, wo es genau darum ging.
Offiziell wird meist von der aktiven Cyberabwehr gesprochen, erklärt Sven Herpich, Leiter für internationale Cyberpolitik bei der Stiftung.
Sicherlich die Wortgattung, die von den Behörden genutzt wird. Auf der anderen Seite nutzt man gerne den Hackback oder den digitalen Gegenschlag. Von Behördenseite kommt auch der finale Rettungsschuss.
Die Forderungen nach aktiven Cyberabwehrmaßnahmen gegen Angreifer auf deutsche Netzwerke von außen werden konkreter. Ende 2019 gelangte ein regierungsinternes Papier zur Cybersicherheit Deutschlands an die Öffentlichkeit. Demnach sollen ausgewählte Behörden unter anderem das Recht bekommen, bei Angriffen auf deutsche IT-Infrastrukturen digital zurückschlagen zu dürfen. Die Bundeswehr möchte, so eine Meldung in dieser Woche, sogar einen digitalen Verteidigungsfall schaffen, der unterhalb der Schwelle eines klassischen Verteidigungsfalls liegen soll und somit nicht vom Parlament abzusegnen wäre. Neu sind solcher Art Wünsche nicht. Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen auf der Cybersicherheitskonferenz 2017.
Wir kennen inzwischen ja schon sehr viele Server der Angriffsinfrastrukturen. Es muss notwendig sein, dass wir auch in der Lage sind, diese Server einfach platt zu machen.
Mal soll der Verfassungsschutz, mal der Bundesnachrichtendienst und die Bundeswehr sowieso im Fall eines Cyberangriffs Rechner, Server, ganze Infrastrukturen infiltrieren, aushorchen und im Zweifel ausschalten können dürfen. Dafür sind 3 Gesetze in Vorbereitung: das IT-Sicherheitsgesetz 2.0, das Bundesverfassungsschutzgesetz und das CNE-Gesetz. CNE steht entweder für Computer Network Investigation oder Computer Network Interference. Ganz klar ist das noch nicht. Die Inhalte sind weder öffentlich noch bekannt. Anders beim IT-Sicherheitsgesetz 2.0 und beim Bundesverfassungsschutzgesetz. Sven Herpich.
Die beiden sind alleine deswegen schon problematisch, weil sie Kompetenzen ausweiten, vor allem der Nachrichtendienste. Beim IT-Sicherheitsgesetz sehen wir ganz gute Ansätze, aber das Gesetz hat viele, viele Probleme, ist handwerklich nicht gut gemacht und muss nochmal dringend massiv überarbeitet werden. Beim CNI-Gesetz, das wird ziemlich problematisch, da müssen wir ganz genau hingucken.
Problematisch sind unter anderem jene Teile, in denen es um den Gegenhack, also den Hackback geht. Dabei müssen die beauftragten Kräfte, egal welcher Bundesbehörde, in fremde, inländische oder ausländische Systeme eindringen, was mit der aktuellen deutschen und auch mit der internationalen Rechtslage in vielen Fällen nicht vereinbar wäre. Dazu kommt, dass sowohl der eigentliche Hack wie auch der Hackback Sicherheitslücken braucht, die ausgenutzt werden können. Nur halten Sicherheitsbehörden das Wissen um solche Sicherheitslücken zurück, so verschlechtert sich die IT-Sicherheitslage. Hinzu kommt, dass es nahezu aussichtslos ist, den oder die Täter eines Angriffs eindeutig zu bestimmen. Fast immer nutzen die Täter eine Tarnung, die auf möglichst alle anderen Akteure, nur nicht auf sie selbst verweist, so die Experten in Berlin. Hackt man dann zurück, sei es nur um die Täter zu identifizieren, und trifft man dann einen unschuldigen Akteur, besteht die Gefahr, dass auch dieser reagiert. Frank Rieger, einer der Sprecher des Chaos Computer Clubs.
Das Problem ist, dass man dann nicht nur sich einem Gegenschlag aussetzt, sondern möglicherweise man dann eine Eskalationsspirale mit mehreren Partnern erzeugen kann, auf die man eigentlich lieber verzichten sollte. Man kann halt versehentlich quasi einen größeren Cyberkonflikt auslösen, nur weil man sich irgendwie in einen Server hackt, wo man wissen wollte, wer jetzt hinter einem bestimmten Angriff steckt.
Sowohl Rieger als auch Herpich plädierten auf dem Berliner Workshop dafür, Pläne für Hackbacks zu begraben und lieber eine deeskalierende, dafür aber besser steuerbare Strategie umzusetzen. Sven Herpig.
Wir haben hier in Deutschland die große Chance, auch innerhalb der EU einfach mal eine andere Strategie zu fahren, nämlich eine Strategie, die auf Diplomatie, IT-Sicherheit und Resilienz basiert. Und damit könnten wir eventuell viel mehr erreichen, müssen uns nur trauen, diesen Weg zu gehen.
Jan Rähm über ein Arbeitstreffen der Stiftung Neue Verantwortung zum Thema Hackback. In München fand diese Woche die internationale Konferenz zum Web und zu sozialen Medien statt, englisch International Conference on Web and Social Media, abgekürzt ICWSM. Das technische Programm trug kompakte und einladende Titel wie Text, Wikipedia, Science of Hate, also Hasswissenschaft, oder Gender. Marianne Unterlugauer, Sie haben die Konferenz besucht. War sie wirklich technisch und wissenschaftlich verankert oder nur eine der vielen Konferenzen, wo man über Fake News in sozialen Netzen jammert?
Man hat nicht gejammert, aber man hat viele offene Fragen präsentiert. Eine lautet zum Beispiel, welche Aussagen lassen sich anhand von digital gesammelten Daten eigentlich wirklich treffen? Es wurde dabei schnell klar bei den Präsentationen, dass spannende Ergebnisse nur dann erzielt werden können, wenn unterschiedliche Methoden angewandt werden. Also wenn nicht nur auf reine automatisierte Textanalyse gesetzt wird, sondern auch Methoden aus der Diskursanalyse oder der Sprachanthropologie einfließen. Die wurden ja dafür entwickelt, um kleine Nuancen in Gesprächen besser herauszufiltern. Online angewendet reduziert sich das dann so und so auf die Wahrnehmung von Bewertungskriterien wie Like oder Dislike.
War denn die Konferenz wissenschaftlich, also von den Vortragenden her, ausgewogen?
Was man unterstreichen kann, ist, dass die Organisatoren sich bemüht haben, also die amerikanische Association for the Advancement of Artificial Intelligence und die Hochschule für Politik an der Technischen Universität München, dass die Panels und die Keynote-Listen ausgewogen sind. Das heißt, man hat darauf geschaut, dass 50% Männer, 50% Frauen am Podium sind und auch, dass Menschen aus unterschiedlichen Herkunftsländern kommen.
Wir wissen von Google, dass die pro Tag ca. 200 Verhaltensexperimente machen. Das heißt, die zeigen Suchergebnisse anders an, die machen Dinge größer, kleiner, bunter, blasser, um zu testen, ob User dann extra hintippen, hinklicken oder nicht. Das heißt, wenn wir jetzt allerdings mit diesen Daten arbeiten wollen, weil wir eben wissen wollen, was Menschen gerade suchen, wissen wir nie, ob wir jetzt nicht gerade selbst in einem Experiment uns befinden oder nicht.
Jürgen Pfeffer forscht an der Technischen Universität München über soziale Medien und Netzwerkeffekte und leitete die 13. Konferenz ICWSM. Empirisches Arbeiten in diesem Bereich wird immer schwieriger, weil die Wissenschaftler ihre Daten nicht mehr kennen. Ihnen fehlt zum Beispiel die Information, in welchem Kontext ihre Daten erhoben wurden. Wie tauglich die Mittel der Auswertung sind, beschäftigt Christina Lerman. Ihr Forschungsgebiet sind soziale Medien und computerbasierte Sozialwissenschaften. Forschungsergebnisse, die zwar große Datensätze berücksichtigen, damit jedoch nur einen Durchschnittswert berechnen, sind für sie fragwürdig. Sie setzt auf die Analyse von Untergruppen und kommt zu nüchternen Ergebnissen. Zum Beispiel, dass in Online-Medien nur sehr schlecht diskutiert und kommuniziert werden kann.
The more time you spend online, the worse you perform.
Je länger Sie online kommunizieren, desto ungenauer und fehlerhafter wird der Schreibstil. Zu diesem Schluss kam das Forschungsteam an der University of Southern California nach der Untersuchung von Kommentaren auf Facebook, Reddit und der Programmiererplattform Stack Overflow.
We find actually this effect universal. We find it on Stack Overflow, on Reddit.
Wir fanden diesen Effekt bei Stack Overflow auf dem sozialen Netzwerk Reddit und sahen uns die Antworten von Studierenden an, die auf Online-Plattformen Testprüfungen ausfüllen. Überall derselbe Effekt. Sobald sie die Aktivitäten der Menschen in kleineren Einheiten splitten, sich einzelne Sessions ansehen, erkennen sie, je mehr Fragen beantwortet werden, umso unpräziser werden die Antworten.
Laut Christina Lerman verlangt die Analyse von digitalen Daten einen anderen Umgang, als man das in der Statistik gewohnt ist. Der errechnete Durchschnittswert reiche nicht aus, um Trends in diesem Umfeld zu analysieren. Dafür seien die Daten zu heterogen. In der Statistik nennt man das Phänomen Simpsons-Paradox.
Das Phänomen taucht auf, weil Untergruppen im Vergleich zum Durchschnitt meist sehr unterschiedliche Verhalten aufweisen können. Wenn Sie jetzt alle Gruppen zusammenfassen, um einen Durchschnittswert zu generieren, dann können Ihre Daten auf Trends hinweisen, die vollkommen unrealistisch sind.
Eine Frage, die viele Wissenschaftler in diesem Zusammenhang auch beschäftigt, ist die Dynamik. Wie verbreiten sich Meldungen online?
Oder besser gesagt, warum verbreiten manche sich nicht weit? Es ist einfach unmöglich. In den meisten Studien und auch in meinen eigenen wird klar, dass selbst der viralste Inhalt nur wenige Prozent der gesamten Online-Population erreicht. Wenige Prozent haben nichts mit viral zu tun. Dafür müssten schon 20, 30, 40 Prozent der Twitter-User erreicht werden.
Wenn Menschen auf Twitter zu vielen Menschen folgen, erreicht sie eine Nachricht nicht, weil sie in der Datenflut untergeht. Folgen sie dagegen nur wenigen Accounts, ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass die Meldung überhaupt in ihrer Zeitleiste auftaucht. Die rund 200 Wissenschaftler, die 3 Tage lang in München ihre Forschungsergebnisse vorstellten, eint das Ziel, menschliches Verhalten zu analysieren, herauszufinden, wie Menschen online agieren. Bei der Analyse wird der Mensch auf seine Datenspur reduziert. Eine Tatsache, die immer mehr zu einem Problem wird, meint der Chair der Konferenz, Jürgen Pfeffer.
Am Ende müssen wir uns die Frage stellen, messen wir eigentlich noch menschliches Verhalten oder wie Facebook, Twitter und Google unsere Daten speichert?
Das, Marianne, ist eine oft gedachte, aber selten so klar formulierte Aussage. Kann man im Web menschliches Verhalten wissenschaftlich sauber studieren oder fällt man darauf herein, was Facebook, Google und Co. uns so bieten? Können Sie noch andere Beispiele für solche Fehltritte geben?
Wenn jetzt zum Beispiel Netflix, das war ein Beispiel auf der Konferenz, sind die 5-Sterne-Bewertung von Filmen nicht mehr mit dem Attribut großartig, sondern super versieht, dann hat das Auswirkungen auf die Forschungsarbeiten. Diese neuen Attribute heißen ja nicht, dass plötzlich alle User die Filme auf Netflix schlecht finden, sie finden sie einfach nicht mehr großartig. Also selbst so kleine Interventionen, die eigentlich nur die Skalierung verändern, haben große Auswirkungen auf das Datengrundmaterial. Wie da je Langzeitstudien möglich sein sollen, weiß keiner. Genauso wenig weiß man aber auch, ob die Unternehmen selbst diese Veränderung der Daten eigentlich berücksichtigen in ihren Studien.
Und als Privatunternehmen müssen Sie die Änderung Ihrer Skalierung nun mal nicht mitteilen. Und Daten geben Sie eh nicht raus, oder?
Nein, Daten werden nicht preisgegeben. Im Gegenteil, der legale Zugang für die Forscher wird eigentlich immer mehr erschwert. Es gab eine Zeit lang bei Facebook zum Beispiel Forscher-Accounts. Es gibt aber eine Initiative der Columbia-Universität, einen offenen Brief an Mark Zuckerberg mit der Forderung, Wissenschaftlern den Zugriff auf die Daten zu gewähren, indem eine Art Safe Harbor eingerichtet wird für Forschung im öffentlichen Interesse und für Journalisten. Im Raum stand auch die Feststellung, Firmen wie Facebook eignen sich nicht für die Forschung, aus einem einfachen Grund eigentlich. Denn ihnen wird nicht zugesprochen, dass sie Forschung betreibt, um den Nutzern zu dienen oder dessen Bedingungen online zu verbessern, sondern eigentlich nur ihre Geschäftsinteressen.
Wie wird Verhalten überhaupt gemessen?
Eigentlich sehr ähnlich wie wissenschaftliche Arbeiten bewertet werden. Anhand der Daten, die die Unternehmen veröffentlichen. Bei Reddit werden Foreneinträge bewertet per Upgrade oder Downgrade. Und Chuck LaViolette vom Oxford Internet Institute verwendet dieses Bewertungssystem, um herauszufinden, wie in Männerforen über Männlichkeit diskutiert wird. Ihn interessiert die Fragestellung, wie definiert sich Männlichkeit eigentlich abseits der Gewaltdiskussionen? Und dafür analysierte er 2 nicht unbekannte Gruppen. Jedenfalls brachte die Analyse folgendes Ergebnis, und das ist nicht unspannend. Während in der Man-Slip-Gruppe sehr wohl über Männlichkeit diskutiert wird, spricht man in der Man's-Right-Group vor allem über Frauen, Weiblichkeit und Feminismus. Männlichkeit, Männer selbst, sind dort eigentlich kein Thema. Also eigentlich könnte man zum Schluss kommen, dass dort über diejenigen geredet wird, die nicht anwesend sind. Und die Auseinandersetzung mit dem eigenen Geschlecht eigentlich dort überhaupt nicht stattfindet. Aber genau das ist das Forschungsinteresse von Jack LaViolette.
Ich möchte zum Schluss nochmal auf das Thema Hasspostings, Rassismus und Frauenfeindlichkeit kommen, das auf der Konferenz ja Thema war.
Was auf der Konferenz klar wurde, ist, dass die Maßnahmen, die mittlerweile oder bislang die Plattformen getroffen haben, Plattformen wie Facebook, Twitter, Google, YouTube, keine Verbesserung gebracht haben. Also die Anzahl der Hasspostings in den Foren steigt weiter. Und vielleicht sollte man auch irgendwie endlich erkennen, dass einen Eintrag zu blocken eigentlich keine Meinung ändern kann. Als sinnvolles Mittel wurde auf der Konferenz ein eigentlich auch nicht sehr überraschendes Argument vorgebracht. Es geht bei Hassposting im Netz nicht darum, weniger zu reden, sondern mehr zu reden. Das heißt, die Widerrede gilt als bessere Form als Blocken, auch weil damit die Meinungsfreiheit nicht eingeschränkt wird. Eine der Beobachtungen, die die Wissenschaftler zu dieser Überzeugung kommen ließ, lautet: Kommentare auf Hasspostings, die dagegen anschreiben, erhalten mehr Likes als Kommentare, die ein derartiges Posting unterstützen. Auch wenn in Summe weniger Kommentare als Widerrede identifiziert werden können und damit der Eindruck wahrscheinlich fehlgeleitet wird. Aber ich finde das eigentlich ziemlich spannend, dass es eigentlich mehr Leute dem Widerstand oder der Widerrede sozusagen zustimmen.
Vielen Dank, Marianne Unterlugauer, für diese Einschätzungen von der 13. Internationalen Konferenz über das Web und soziale Medien in München.
Forschung aktuell.
Folgen Sie uns auf Twitter
unter DLF Forschung.
In Eindhoven fand diese Woche die 26. ESV-Konferenz statt. ESV steht für Enhanced Safety of Vehicles, also mehr Sicherheit in Fahrzeugen. Diese Veranstaltung gewinnt neuerdings an Bedeutung wegen des autonomen Fahrens und der Car-to-Car-Kommunikation. Ich sprach am Donnerstag mit Rodolfo Schöneburg, der als Experte für Fahrzeugsicherheit bei Daimler in Eindhoven unter anderem Pre-Crash-Simulationen vorstellte, also die Berechnung von Szenarien unmittelbar vor einer Havarie.
Hier in Eindhoven, das ist ja eine eigentlich weltgrößte Sicherheitskonferenz, die von der US-amerikanischen Behörde, Sicherheitsbehörde organisiert wird und wo viele Länder auch beteiligt sind. Und wir haben ja mit unserem Experimental-Sicherheitsfahrzeug, was hier gezeigt wird, ja auch mal so ein Level-4-Fahrzeug hingestellt und mal überlegt, was kann man da für Sicherheitssysteme letztendlich integrieren, um die Insassen auch in so einer komfortablen Sitzposition und in Situationen, wo halt der Fahrer nicht mehr selber fährt, sondern möglicherweise das Fahrzeug lenkt, trotzdem noch gut schützen kann. Insofern spielen natürlich zunehmend dann auch Modelle eine Rolle, Berechnungsmodelle, die eben auch die Insassen und die anderen Verkehrsteilnehmer berücksichtigen.
Das ist der Unfall, der unvermeidbar ist. Also das ist die letzte, ich weiß nicht wie viel Hundertstel Sekunde, wo dann die Autonomie des Autos eingreift, selbst wenn es kein autonomes Auto ist, weil einfach nichts mehr zu retten ist. Ist es das Szenario, was Sie meinen?
Ja, hauptsächlich. Also im Wesentlichen sind es die 500, 600 Millisekunden vom Unfall, wo dann noch das Fahrzeug reagieren kann und vielleicht auch Dinge noch ausgelöst werden können, die den Insass noch besser schützen können. Oder auch den Unfallgegner, also indem man zum Beispiel bremst, ausweicht und andere Themen und andere Dinge macht.
Spielt bei den Simulationen eine alte Mathematik die Rolle oder gibt es neue Mathematik und gibt es neue Modelle dafür? Also Dinge, von denen Sie vor 10 Jahren noch keine Ahnung hatten?
Also was in dieser Vorunfallphase immer wichtiger wird, ist den Menschen zu berücksichtigen. Also nicht nur die Dummies, sondern tatsächlich, wie der Mensch sich im Fahrzeug bewegt, verhält und so weiter. Insofern diese Menschmodelle, die dann auch mit Muskeln ausgestattet sind, wo das Modell dann auch reagieren kann aufgrund von Beschleunigungen, von Bewegungen des Fahrzeuges. Diese Dinge, die waren vor 10 Jahren kaum denkbar, die sind also heute in der Entwicklungsphase und wir nutzen diese Menschmodelle schon in einigen Situationen.
Können Sie ungefähr einen Anhaltspunkt geben, wie viele, sage ich mal, irgendeine Einheit, wie viele Polygone dann so ein Menschenmodell hat?
Wir haben Modelle, die da schon in Richtung 2, 3, 4 Millionen Elemente gehen. Also das sind dann schon sehr große Computer benötigen, um letztendlich da in halbwegs vernünftigen Zeiten dann Reaktionen zu bekommen.
Also Sie simulieren an Großrechnern immer noch wie früher?
Also wir haben einen großen Linux-Cluster, also ich glaube sogar den weltgrößten Linux-Cluster in Sindelfingen. Das sind also im Prinzip viele, viele Berechnungsprozessoren, die wir da parallel schalten, um halt mit diesen großen Modellen dann arbeiten zu können.
Wenn der Fahrer teilautonom oder in einem Level 4 Auto fährt und sich jetzt halb umdreht. Oder wenn er zum Beispiel beide Füße auf den Sitz stellt, weil er bequem auf diese Weise sitzt. Kann man all diese Dinge vorher simulieren?
Natürlich lassen sich so eine Dinge simulieren. Also wobei das natürlich bei uns so nicht möglich sein wird. Also dass zum Beispiel die Beine dann irgendwo dann auf dem Sitz sind oder sowas. Das sind halt komfortable Sitzpositionen, wo dann zum Beispiel der Sitz sehr weit nach hinten gestellt ist, wo man die Rückenlehne halt anstellt, auf statt 25 Grad vielleicht 40, 45 Grad, und wo der Insasse dann eben deutlich weiter weg von den Airbag-Systemen sich befindet, wo man überlegen muss, wie kann man beim Seitenaufprall den Insassen noch optimal schützen. Welche Systeme kann man vorsorglich ansteuern, um ihn vielleicht in so eine bessere Position zu bringen, die sich dann besser schützen lässt.
Vor jetzt gefühlt 10 Jahren, vielleicht 15 Jahren, haben die Schweden gesagt, wir müssen auf die Leute draußen achten. Das heißt, wenn jemand mit einem Fahrzeug zusammenstößt von außen, also wir betrachten nicht den Insassen, sondern den Menschen draußen, das spielende Kind, was jetzt auf die Straße läuft und das Auto erwischt, das Kind. Spielen diese Sachen bei Ihnen auch eine Rolle?
Bei dem Fahrzeug, was wir hier zeigen in Eindhoven, also dieses ISF 2019, da gehen wir sogar noch einen Schritt weiter. Das Fahrzeug hat ein kooperatives Kommunikationskonzept, wo wir versuchen, immer in die Kommunikation zu gehen mit den umgebenden Fahrzeugen oder auch mit Fußgängern. Weil das wird ein wichtiger Punkt in der Zukunft sein, wenn so ein Fahrzeug automatisiert fährt. Heute verlässt man sich darauf, dass der Fahrer zum Beispiel ein Zeichen gibt oder sowas. Das wird ja dann zukünftig, wenn das Fahrzeug fährt, so nicht mehr der Fall sein. Und wir haben uns mal Gedanken gemacht, wie so ein kooperatives Konzept aussehen könnte, dass die anderen Verkehrsteilnehmer erkennen, was das Fahrzeug machen müsste. Wir haben ein Konzept, wo wir auf der Rückscheibe, also auf der Heckscheibe, darstellen können, verschiedene Zeichen, um auch den rückwärtigen Verkehr entsprechend zu informieren.
Ist Ihre Software zur Simulation Open Source?
Also was als Open Source Software bei uns entwickelt wird, ist diese Szenarienanalyse. Also da gibt es jetzt ein Projekt, auch europäische Projekte, die sich mit diesem Thema beschäftigen, wie verändert sich der Verkehr der Zukunft, wenn man so einen Mischverkehr hat, automatisierte und nicht automatisierte Fahrzeuge. Und diese Szenarienanalyse, die wird in Richtung Open Source Software entwickelt, sodass da jeder seine Erfahrung einbringen kann und man dann zukünftig möglicherweise auf so einen Datenpool zurückgreifen kann, um seine Systeme danach auszulegen.
Soweit Rodolfo Schöneburg, Centerleiter für Fahrzeugsicherheit bei Daimler von der ESV-Konferenz in Eindhoven.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 23 17 17.
Einen ruhigen Nachmittag hatten wir uns erhofft, meine Frau und ich. Schnell ins Auto gehüpft, um bei Freunden zu grillen, Fahrzeit eine Stunde. Andere hatten offensichtlich dieselbe Idee, die Autobahn war rappelvoll. 10 Kilometer fahren wir Tempo 100, dann kommt eine Baustelle, Tempo 60. Dann eine schlecht beschilderte Ausfahrt, Tempo 0. Nachdem wir zum dritten Mal stehen, hat das Navi genug vom Stau und schmiedet einen neuen Plan. Bei der nächsten Ausfahrt rechts. Ich tue also brav, was das Navi sagt und nehme die nächste Ausfahrt rechts. 3 Minuten lang fahren wir Bundesstraße und dann sagt das Navi plötzlich, ich solle links abbiegen. Dort ist allerdings nur freies Feld und ein Schotterweg. Nur keinen Streit, denke ich, und fahre auf den Schotterweg. Das Navi meint, ich solle in 100 Metern rechts abbiegen. Das ist allerdings ein holpriger Feldweg für Trecker. Wir fahren also ein langes Feld entlang und bewundern die Heuballen. Nach 100 Metern rechts abbiegen. Nicht dein Ernst, frage ich das Navi. Jetzt rechts abbiegen. Meine Frau zuckt mit den Schultern. Steine schlagen gegen den Unterboden, während ich mich dem Navi füge. Nach 200 Metern rechts abbiegen. Und ich könnte schwören, dass in der Kunststimme ein verhaltenes Kichern mitschwingt. Ich blicke hilfesuchend zu meiner Frau und sie meint, halt mal an. Sie tippt auf die Routenübersicht. Die Draufsicht lässt keinen Zweifel. Wir fahren im Kreis. Ohne ein Wort löscht meine Frau die Route und gibt unser Ziel neu ein. Als sei nichts gewesen, führt uns das Navi zurück zur Autobahn. Genau zur Abfahrt, von der wir kamen. Inzwischen floss der Verkehr dort wieder. Eigentlich war dieser Ausflug ja ganz idyllisch, meint meine Frau. Vielleicht wollte das Navi ein bisschen Natur schnuppern. Da blinkt vor uns ein Audi nach allen Seiten, der nächste Stau. Das Navi zeigt sich gnädig. Wir dürfen auf der Strecke weiterfahren.
Digitales Logbuch. Name Himmelein Gerald. File closed.
Und nun das Info-Update mit Lucian Haas.
Die Große Koalition will Funklöcher schließen. Um in Deutschland eine lückenlose Mobilfunkversorgung sicherzustellen, plant die Große Koalition eine eigene Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft des Bundes. Sie soll den Bau von Mobilfunkmasten in unterversorgten Regionen sicherstellen. Das haben die Fraktionsvorstände von CDU, CSU und SPD am Freitag beschlossen. Laut der Vereinbarung würde die Infrastrukturgesellschaft sich ausschließlich auf die Beseitigung weißer Flecken konzentrieren, und zwar in Regionen, in denen kein Netz verfügbar ist und in denen die privaten Mobilfunkanbieter aus wirtschaftlichen Gründen selbst keinen Ausbau planen. Der Bund soll über die Infrastrukturgesellschaft den Bau von eigenen Mobilfunkmasten in Auftrag geben können. Als Standorte würden bundeseigene Gelände genutzt, um langwierige Genehmigungsverfahren zu vermeiden.
Die Netzagentur verliert einen Streit mit Google.
Die Bundesnetzagentur wollte Google dazu verpflichten, die E-Mail-Sparte Gmail als Telekommunikationsdienst anzumelden. Damit hätte Google bei Gmail unter anderem eine Schnittstelle für den Datenzugriff durch Ermittlungsbehörden einbauen müssen. Dem erteilte der Europäische Gerichtshof in Luxemburg nun aber eine Absage. Der EuGH urteilte, Angebote wie Gmail seien nach EU-Recht nicht als elektronische Telekommunikationsdienste einzustufen, da ihre Dienstleistung nicht überwiegend in der Übertragung der Signale in eigenen Netzen besteht. Der Fall geht zurück ins Jahr 2012, als die Bundesnetzagentur Google erstmals per Bescheid aufforderte, Gmail als Telekommunikationsdienst anzumelden. Der US-Konzern wehrte sich aber juristisch dagegen.
Instagram ist bei jungen Menschen die wichtigste Online-Nachrichtenquelle.
Nachrichten über das Weltgeschehen erreichen junge Menschen in Deutschland immer häufiger als eingestreute News in den sozialen Netzen. Dabei liegt laut einer Studie des Reuters-Institut in Kooperation mit dem Leibniz-Institut für Medienforschung hierzulande mittlerweile Instagram als wichtigste Online-Nachrichtenquelle knapp vor Facebook und YouTube. Dahinter folgen in einigem Abstand WhatsApp und Twitter. Diese Angaben gelten für Nutzer im Alter von 18 bis 24 Jahren. Für die Studie wurden in Deutschland rund 2000 repräsentativ ausgewählte Internetnutzer befragt. In 37 weiteren Ländern wurden ähnliche Erhebungen durchgeführt. Den Ergebnissen nach werden soziale Netze kaum dazu genutzt, gezielt nach Nachrichten zu suchen. Diese würden eher als Beimischung des üblichen Streams von Bildern und Botschaften wahrgenommen.
Deutschland bekommt einen vierten Mobilfunknetzbetreiber.
Die Versteigerung der Mobilfunkfrequenzen für den neuen Standard 5G ist nach 13 Wochen zu Ende gegangen. Die vier beteiligten Unternehmen Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica und 1&1 Drillisch bezahlen dem Bund insgesamt 6,55 Milliarden Euro. Mit dem Ausgang ist nun auch klar, Deutschland bekommt einen vierten Mobilfunknetzbetreiber. 1&1 Drillisch gab bekannt, ein eigenes 5G-Netz aufbauen zu wollen. Allerdings reichen die von diesem Tochterunternehmen von United Internet ersteigerten Frequenzblöcke bisher nicht für eine flächendeckende Versorgung mit 5G aus.
Und schließlich, die österreichische Post veröffentlicht eine Krypto-Briefmarke.
Es handelt sich um eine Sonderbriefmarke, von der jeweils ein digitales Abbild in der Ethereum-Blockchain gespeichert ist. Es ist die weltweit erste Briefmarke, welche die Blockchain-Technologie nutzt. Die sogenannte Crypto-Stamp besteht aus einer klassischen Briefmarke für den Postversand und einem dazugehörigen Blockchain-Zertifikat. Gedacht ist die Krypto-Briefmarke vor allem als virtuelles Sammlerstück. Einen praktischen Nutzen bietet der digitale Klon der analogen Briefmarke bisher nicht. Die Marke hat einen ungewöhnlichen Nennwert von 6,90 Euro und eine Auflage von 150.000 Stück.
Sternzeit, 15. Juni. Klar zur Asteroidenabwehr. Wann immer von der kosmischen Bedrohung durch Asteroiden die Rede ist, wird als mögliches Abwehrszenario die frühzeitige Zertrümmerung bzw. Ablenkung des gefährlichen Brockens diskutiert. Um hierbei die richtige Strategie anwenden zu können, muss allerdings klar sein, wie fest ein Gesteinsbrocken ist. Handelt es sich um ein kompaktes Gebilde oder um eine eher lockere Ansammlung von kleineren Einzelteilen, die zum Beispiel beim gegenseitigen Zusammenstoß von Asteroiden übrig geblieben sind? Nicht zuletzt deshalb versuchen die großen Raumfahrtnationen mit unterschiedlichen Missionen auch Kenntnisse über die Festigkeit von erdnahen Asteroiden zu gewinnen. Etwa derzeit mit den Flügen zu Bennu und Ryugu. Forscher der Johns Hopkins Universität in Baltimore im US-Bundesstaat Maryland kommen zu dem Ergebnis, dass die Zertrümmerung eines Asteroiden deutlich mehr Energie beansprucht als bislang angenommen. Sie wollten herausfinden, wie weitreichend die Zerstörung von Gesteinsbrocken bei gegenseitigen Kollisionen ist. Für ihre Untersuchung nutzten sie verbesserte Simulationsrechnungen, die erstmals auch die begrenzte Ausbreitungsgeschwindigkeit von Rissen und Spalten in einem getroffenen Gesteinskörper berücksichtigen. Dabei zeigte sich, dass ein getroffener Asteroid selten vollständig zertrümmert wird. Meist bleibt ein recht großer Kern unversehrt. Dieser dient im weiteren Verlauf als Sammelbecken für viele der abgesprengten Trümmer, die sich dann wieder zu einem neuen Körper vereinen.
Nach den Nachrichten geht es mit der gewagten Frage weiter: Müssen wir das Internet abschalten? In der Sendung Streitkultur um 17.30 Uhr, dann in der Sendung Kultur heute, ist alles wieder schön analog. Das war Forschung aktuell, Computer und Kommunikation mit Maximilian Schönherr.